Herzlich willkommen zurück bei Offenbar zu einem neuen Interview. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid und dass wir eine der bekanntesten Persönlichkeiten unseres Landes hier dabei haben, nämlich Pfarrer Ulrich Pazani. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ulrich, für mich ist so, als ich als Zehnjähriger, gerade zum Übergang vom Kind zum Jugendlichen, war ich bei ProChrist 1997 dabei. Damals in Nürnberg das Thema Gott erleben. Und ich war wahrscheinlich wie viele andere fasziniert von ProChrist, so diese imposante Kombination von Kreativität, von diesem Riesenchor, von der Verkündigung. Und ich habe noch bis heute so einen Satz von dir auch in meinem Ohr, von deiner Verkündigung, von der Predigt damals, wo mich seitdem begleitet. Und ich glaube, dass viele in unserem Land dich von ProChrist her kennen. Aber eigentlich angefangen hat nicht deine eigene persönliche Glaubensreise mit dieser europaweiten Ausstrahlung, sondern du kommst aus Essen. Und du bist dort aufgewachsen und wurdest auch später dort deine erste Dienststelle hast du gemacht. Wie bist du zum Glauben gekommen?
Ich hatte erst mal Eltern, die wirklich glaubwürdig Jesus nachgefolgt sind. Das habe ich im Nachhinein erst wertgeschätzt, was das für ein Kapital ist. Aber wie das dann so ist, wenn man in die Pubertät kommt, da kommt man in die Fragen, wer bin ich eigentlich, schwimme ich eigentlich nur mit? Und ich bin dann Gott sei Dank in Berührung zu der Essener Weigler Jugendarbeit gekommen. Und auf einer Fahrradtour mit 5 Freunden haben wir viel gelacht. Und dann fragte mich der Student, der das leitete, an einem Abend bei einem Gespräch über der Bibel, ob ich ja nicht wüsste, dass ich zu Jesus gehörte. Ich habe dann vor Schreck ja gesagt. Ich dachte, wenn du nein sagst, kriegst du ein unangenehmes Gespräch. Aber das steckte so tief drin, dass ich nicht mehr aufhörte zu fragen, ist das eigentlich mein eigener Weg? Und nach dieser Fahrradtour habe ich die Entscheidung getroffen, ja, ich will Jesus folgen. Nicht nur, weil meine Eltern so sind und weil das bisher eigentlich sympathisch in meinem Leben daherkam, sondern ich will ihm folgen, weil ich verstanden hatte, in ihm ist Gottes Liebe da, er ist für mich gestorben und auferstanden. Mhm. Ihm gehört mein Leben, er ist ein guter Freund. Mhm. Das war damals die Kernerfahrung, er ist mein guter Freund.
Okay. Hast du es dann mit der Person zusammen gemacht, die dich angesprochen hat, mit diesem Freund von der Fahrradtour?
Naja, der hat, also diese Entscheidung habe ich ganz allein in meinem Zimmer getroffen. Aber Monty, so hieß der, der hat mich dann weiter begleitet. Der hat mir Bibellesen beigebracht, hat mich ermutigt, regelmäßig morgens eine Bibel zu lesen. Das ist ja nicht selbstverständlich für so einen Jungen, da sowas zu trainieren. Und der hat mich angeleitet, dass ich meine Gaben einbringen konnte in den Dienst und so. Also die nächsten Jahre meines Glaubens sind in dieser Jugendarbeit gewachsen.
Sehr schön. Ja. Und diese Jugendarbeit war eben auch geleitet damals von Pfarrer Wilhelm Busch im Weiglerhaus. Und du hast auch dann von ihm viel profitiert und bist auch einer seiner Nachfolger geworden. 1967 hast du dort die Stelle angenommen, die Arbeit für junge Männer im Weiglerhaus. Vielleicht kannst du kurz sagen, was hat man dort gemacht und worin hat dich vielleicht Wilhelm Busch am meisten geprägt?
Also das Weiglerhaus war eine stadtweite Jugendarbeit für Jungs damals, also Schwerpunkt Jungs zwischen 14 und 18. Es gab auch 10 bis 14, aber über 18, das machte der CVDM Essen, das war eine Arbeitsteilung. Und es war Jungs, also harte Jungs und ehrenamtlich stadtweit. Viel Sport, das ging auch rau zu mit Jugend, Sommerlagern, Jugendcamps. Ja, das war gut. Du musst Beziehungen aufbauen, auch mit den Jungs, die nicht so die verbale Kommunikation lieben, die nicht so gerne reden. Aber jeder braucht einen Freund und du musst eine Brücke bauen. Und so dieser Kontext der Beziehungsarbeit über spannende Arbeit, interessante Arbeit, sehr sportlich, manchmal auch ein bisschen heftig, hart. Und klare Verkündigung des Evangeliums durch Leute, die selber zum Glauben gekommen waren. Also natürlich, Wilhelm Busch hatte da auch eine Rolle als Inspirator in der Verkündigung, aber die Hauptsache lief doch bei den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die waren dann 15, 16, 18, 20. Das war überzeugend. Also Wilhelm Busch, ja, was habe ich vielleicht am meisten, dass er es liebte, gegen härteste Widerstände zu gehen. Mhm. Ich habe oft von ihm gehört, den Satz zitiert aus Jesaja 53, prophetisch von Jesus, dem Gottesknecht: Er wird die Starken zum Raube haben. Mhm. Wilhelm Busch hatte angefangen, den Essen einer Bergarbeitergemeinde. Ihn hatte das gereizt, die Männer. Das war eine ziemlich harte Konfrontation. Mhm. Dass die zum Glauben kamen. Und dann aber auch in der Jugendarbeit. Ich meine, diese Altersgruppe 14 bis 17, die sind ja nicht ganz einfach. Und deshalb kommen die oft in der kirchlichen Jugendarbeit auch nicht so vor. So, das hat Wilhelm Busch gereizt. Und er ist mir damit auch ein Vorbild geworden, im Vertrauen auf Jesus, weil Jesus auferstanden ist, nicht ausweichen, sondern auf den härtesten Widerstand zu gehen.
Wow. 17 Jahre hast du diese Arbeit im Weiglerhaus gemacht und bist dann 1984 zum Generalsekretär des CVJM, Deutschlands Gesamtverband, berufen worden. Und der CVJM hat ja auch eine enorme Breite und ist eben deutschlandweit sehr unterschiedlich auch unterwegs. Und das hat auch für dich sehr, sehr viele Dienstreisen auch bedeutet, wo du viel unterwegs warst. Gibt es so ein Herzensprojekt, wo du sagst, das hat mich in dieser Zeit irgendwie so ganz besonders irgendwie bewegt oder beschäftigt oder fasziniert?
Also erstmal habe ich diesen Dienst insgesamt sehr gerne getan. Er war sehr breit aufgestellt, von der Jugendpolitik über Entwicklungspolitik, für große internationale Arbeit mit vielen Ländern in Asien, Afrika. Und das hat mich sehr gereizt. Viele haben mich sehr festgelegt auf Evangelisation und kannten das gar nicht, aber ich habe größte Energien in die Leitungsarbeit dort gesteckt und auch viel Hintergrundarbeit. Aber natürlich gab es auch Herzensprojekte, für die ich immer Rückendeckung im CVJM hatte. Die Leitung im Vorstand, die haben das gewollt, dass ich evangelisiere. Ich habe viel evangelistische Wochen gemacht. Und dann war natürlich fantastisch die Zeit der Wiedervereinigung, der Integration der evangelischen Jungmännerwerke in der früheren DDR und CVJM-Bereich. Tolle Leute, bis heute sind wir eng verbunden. Und dann war natürlich die Expo 2000 Hannover. Da hatten wir die einzigartige Möglichkeit, den Pavillon der Hoffnung, den Walfisch, den Expo-Wal, der dann zur Überraschung vieler sogar das Wahrzeichen der Expo, der wurde über ZDF und Bunte gewählt zum Wahrzeichen durch die Bevölkerung der Expo. Und da ist fast 1 Million Menschen durchgegangen und haben einen animierten Film vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater aus der Bibel gesehen und viele Projekte. Und da sind Tausende von Gesprächen geführt worden, von Schulklassen, die morgens um 8 reinkamen, bis zu Prominenten. Ich weiß, damals Prinz Albert, heute Prinz Fürst von Monaco, weiß ich, besuchte und ich durfte ihn durch den Pavillon führen und ihm die Projekte erzählen und auch das Evangelium erklären. Das war eine faszinierende Sache, wo Tausende von ehrenamtlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Ländern auch mitgearbeitet haben. Bis heute kriegen wir Rückmeldungen. Das war eine, sag ich mal, eine Mitarbeiterschulung sondergleichen. Ja, schon ein Herzensprojekt, das war auch gewagt, das war natürlich groß, auch sehr anspruchsvoll. Aber es ist auch der einzige Pavillon der Weltausstellung, der bis heute noch eine Funktion hat. Okay. Der Expo-Wal steht heute noch an der gleichen Stelle und beherbergt eine sehr kreative missionarische Gemeinde. Gerade ist ein neuer Pastor dort, Pastor Kirschner, eingeführt worden, ein guter Freund. Und die machen wirklich, das ist mir eine Freude, denn Nachhaltigkeit war ein großes Thema bei der Expo. Aber der nachhaltigste Pavillon, der dort steht, war der Expo-Wal, der Pavillon der Jugend. Welcome to the future war das Motto.
Ein schönes Zeichen, ja. Und bis heute nichts von seiner Aktualität auch verloren. Ja.
Amen.
Ja, super. In dieser Zeit warst du auch 1976 warst du maßgeblich an der Gründung von Christival auch beteiligt, die ebenfalls in der Jugendevangelisation. Dann warst du Teil der Lausanner Bewegung, hast in der Folgekonferenz 1989 in Manila hast du einen Vortrag über die Einzigartigkeit Jesu gehalten. Und dann warst du Vorsitzender des Nationalen Komitees 1993 von Billy Graham, der US-Pastor, der in Deutschland diese Pro-Christ-Evangelisation auch gestartet hat. Inzwischen ist es aber irgendwie ruhiger geworden um solche Großveranstaltungen, Großevangelisationen. Und manchmal fragt man sich, ist diese Zeit von diesen Großevangelisationen in Deutschland vorbei?
Ich meine, das hat ja ganz praktische Gründe. Corona hat in den letzten anderthalb Jahren große Veranstaltungen mit vielen Menschen, die dichter beieinander sind, einfach unmöglich gemacht. Also das war jetzt, ich fand das toll, was jetzt in diesem Jahr mit Hoffnungsfest bei ProChrist läuft, mit Jassir Erik und mir am Kim Rauchholz. Besonders Jassir Erik kenne ich sehr persönlich und schätze ihn über die Maßen, diesen großartigen Mann, der eine dramatische Lebensgeschichte hat aus einer radikalen islamischen Geschichte, Familie im Sudan, was der für eine Lebenswende erlebt hat und mit welcher Brillanz, mit welcher Leidenschaft, mit welcher Klugheit und Hingabe der das Evangelium sagt. Unschätzbar. Nur, das kann jetzt alles praktisch Gott sei Dank über Fernsehen gehen. Da erreichen wir wiederum Tausende. Aber die Evangelisation braucht auch die direkte Begegnung, Auge in Auge, sage ich mal, Zahn in Zahn, nein. Aber wegen der persönlichen Seelsorge. Und ich glaube, dass das wiederkommt. Also ich merke jetzt, so bin selber unterwegs in Wochen und wie die Leute das genießen, dass man wieder in Versammlungen sein kann mit 350 Leuten. Wir freuen uns ja, dass wir die Hybridveranstaltung haben können, auch noch streamen. Aber große Veranstaltungen sind nicht das nie das Einzige. In der Evangelisation ging es auch immer über persönliche Beziehungen und gerade bei großen Veranstaltungen. Sie waren Katalysatoren für die persönlichen Beziehungen. In der Einladung bei Billy Graham hieß das Andreas-Plan. Andreas sagt es einem Freund weiter, mitbringen. Und das ist, je mehr das Evangelium in die Öffentlichkeit kommt, umso mehr werden persönliche Gespräche ausgelöst. Also ich bin überzeugt, dass große Veranstaltungen mit Leuten, die das Charisma auch haben, und wir haben solche Leute, wenn Gemeinden sich zusammenrotten und sagen, ja, wir wollen, dass das Evangelium nicht im Winkel bleibt, sondern in die Öffentlichkeit kommt, dann wird es die auch wieder geben, wenn die Umstände das erlauben.
Also würdest du auch sagen, es braucht es, dass auch Gemeinden beides im Blick behalten sollen, sowohl die Veranstaltung, die Zentralveranstaltung, als auch Gemeindeglieder auch mündig und fit zu machen, auch hier einzuladen, im persönlichen Gespräch mit Leuten unterwegs zu sein, dass es beides miteinander braucht?
Ja, es braucht persönliche und öffentliche Evangelisation, weil das Evangelium eine persönliche Nachricht ist und eine öffentliche Wahrheit. Mhm. Also beides gehört zusammen, die Alternative ist völlig falsch.
Ja. Zu den ProChrist-Abenden gehört in der Regel auch so dieser Aufruf zum Kreuz, wo du dann auch einlädst und sagst, nun kann man hervorkommen, meistens ein bestimmter Ort, irgendwo im Raum, wo das Lichtkreuz ist oder ein Kreuz auch steht und wo dann Mitarbeiter sind, so zum Gespräch auch dazukommen und wo ein Lebensübergabegebet gesprochen wird. Jetzt empfinden das aber einige für sehr konfrontativ, sozusagen, komm, steh auf, sprich ein Lebensübergabegebet. Wer lässt sich heute schon gerade in unserer postmodernen Gesellschaft gern ins Leben hineinreden. Was würdest du sagen, ist es trotzdem wichtig, auch an solchen konfrontativen Aufrufen noch festzuhalten?
Der erste Teil meines Lebens habe ich solche Methoden ja kritisiert und selber nicht gemacht, weil ich das dachte, ich war das gar nicht gewohnt. Da habe ich entdeckt, immer mehr verschwindet der Glaube im privaten Raum, im intimen Raum. Man redet nicht darüber, wie gesagt, ja, mach ja sein, Religion ist Privatsache. Aber Christusnachfolge ist immer eine Beziehungssache, immer eine soziale Angelegenheit. Wenn du dich für Jesus entscheidest, dann betrifft das deine Beziehung zu den Menschen, mit denen du lebst, zum Geld, zum Umgang zu deinem Beruf. Es ist immer eine öffentliche Angelegenheit. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir diesem Trend bei uns wehren, dass von Anfang an der Glaube nur so ein intimes Gefühl ist, über das man nicht redet. Und als die Veranstaltungen so groß wurden, da habe ich das dann, das ist eine lange Geschichte, bis ich dann ein inneres Ja dazu fand. Aber das ist natürlich kein Dogma. Ich glaube, bis heute kann das auf viele Weise geschehen. Ich freue mich, wenn Menschen das als Ruf zum Treffpunkt Kreuz als eine Hilfe ansehen. Aber für viele ist es nicht das. Da wird das unter einem Vier-Augen-Gespräch geklärt oder wie bei mir es anfing, machen es ganz alleine. Das ist ja, die Formen sind überhaupt nicht, es muss zu dem mir als Evangelist passen, ich muss es von Herzen her tun, es ist keine Erfolgskontrolle. Und mit dem sich zu erkennen geben, ich bitte, Ich meine, in unserer Gesellschaft outet man sich, wenn man eine Überzeugung hat. Mhm. Und das ist okay. Mhm. Und warum nicht das, wenn man sich zu Jesus bekennen will? Viele finden das als einen sehr hilfreichen Schritt. Es ist ja eine Einladung. Mhm. Und wer es als Hilfe findet, kann da kommen. Und wer es nicht als Hilfe empfindet, okay, der findet einen anderen Weg hoffentlich. Also darüber streite ich nie. Mhm. Ich glaube nur, dass zur Verkündigung des Evangeliums erstmal eine klare Schilderung dessen, wer ist Jesus? Denn Leute müssen wissen, warum soll ich ihm denn vertrauen? Der Inhalt ist klar und dann gehört dazu die Einladung, bitte kehr um und folge ihm nach. Mhm. Und wie diese Umkehr, ich sage mal, da können wir als Evangelisten Geburtshilfe geben, aber da gibt es verschiedene Methoden, sage ich mal, und da darf man sich nicht auf eine festlegen lassen.
Aber wichtig ist, dass natürlich auch der Aufruf erfolgt und auch eine Lebensumkehr auch irgendwo sichtbar wird.
Ja, gut, aber das darf man alles auch nicht übersteigern. Die Leute sagen, ja, ist das nicht ein Prozess? Natürlich, das ganze Leben ist ein Prozess. Mhm. Die Geburt geschieht in einem Prozess von dort. Begegnen die zwei Menschen, lernen sich lieben, da gibt es Zeugung, da gibt es Schwangerschaft, da gibt es Geburt, dann gibt es Wachstum, danach Jahre, Jahrzehnte lang. Trotzdem feiern wir die Geburt. Das ist doch völlig weltfremd, Prozess und Ereignis als Gegensatz zu setzen. Ja, einzuladen zur Umkehr oder einen Schritt zu tun, heißt ja nicht, vorher war nichts und nachher ist nichts, sondern für die das sozusagen, dieses Wachstumsprozess jetzt in dem Augenblick ist, wo das Kind aus der Mutter will, dann braucht es Geburtshilfe. So, das ist ein, jetzt also keine falschen Verabsolutierungen. Völliger Quatsch zu sagen, man müsse unbedingt ein Datum wissen. So, dass, aber für viele ist es hilfreich, dass sie in unklaren Verhältnissen jetzt mal eine klare Einladung haben und sagen, okay, jetzt möchte ich auch für mein Leben einen Knopf dran machen. Und wenn man da eine Hilfe für anbietet, man kann es ja niemandem abnehmen. Ich kann die Entscheidung nicht für einen anderen treffen, aber es ist wie bei Geburtshilfe. Ist doch toll, wenn es da Hebammen gibt.
Ja. Ja, und Evangelisation auch. Einladung, Nägel mit Köpfen zu machen. Ja, schön. Du hast für deinen Dienst hast du sehr viel Zuspruch bekommen in den vergangenen Jahren. 1998 hast du sogar das Bundesverdienstkreuz bekommen für dein Engagement für Jugendliche, Mission und Seelsorge. Zugleich hast du aber auch in den unterschiedlichen Jahren und Jahrzehnten sehr, sehr viel Kritik einstecken müssen. Da du auch in die Kategorie des alten weißen Mannes gehörst, wenn ich so sagen darf, wirst du natürlich auch besonders irgendwie beäugt und heißt Evangelist und Netzwerk, Bibelbekenntnis, sowieso irgendwie alles, was ist da alles verbunden. Jetzt bist du in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Was treibt dich an? Warum tust du dir das an, auch mit Kritik auch so umzugehen? Und ja, warum machst du das auch bis heute noch, dich so aktiv einzubringen?
Naja, ist das sportlich. Ich meine, erstmal, du hast ja gar keine Wahl. Ist das ein Geschenk? Wenn Gott dir die Kraft gibt, dass du denken, reden, leben kannst, dann hat er sich dabei was gedacht. Dann darfst du es in Dankbarkeit so tun, wie es angemessen ist. So, ich hatte immer gedacht, irgendwann hört das alles auf. Dann kriegst du gar keine Einladung mehr, aber es gibt immer Leute, die meinen, ich könnte ihnen in bestimmten Dingen helfen. Und solange Gott Kraft hat, tue ich das gerne. Und der Antrieb ist, es gibt nur eine, da muss man immer sortieren. Treibt mich die Selbstdarstellung? Muss ich nachweisen, dass ich was tue? Das ist Sache meiner, sagen wir mal, Hygiene, geistlichen Hygiene mit Gott. Dass ich solche vergifteten, falschen Motive ans Kreuz gebe und sage, Herr, nimm das raus, gib, dass ich nicht von sowas getrieben bin. Was andere mir unterstellen, das juckt mich nicht. Ich nehme das sehr sportlich. Es ist nichts Schöneres, als ein alter, weißer Mann zu sein in diesem Zeit. Also was andere mir unterstellen, das juckt mich wirklich nicht. Aber ich ringe darum, dass ich vor Gott authentisch bin und dass das, was ich tue, aus der Liebe tue. Zu ihm und zu den Menschen. Und das hat man nicht ein für alle Mal grundsätzlich, auch nicht in den Auseinandersetzungen des Lebens, sondern das muss man neu gewinnen. Und deshalb kann ich mir mein Leben gar nicht anders vorstellen, als dass es wächst an jedem Tag aus der Stille des Gespräches mit Gott, des Hörens auf sein Wort, des Redens in der Bibel und schlichten Gebetes. Herr, erneuere meine Motive und hilf mir, dass das, was ich heute tue, aus der Liebe geschieht. Das ist die Frucht des Geistes. Und so bin ich fröhlich unterwegs, weil ich ein Ziel habe. Ich kann mich so sehr identifizieren mit dem, was Paulus im Philipperbrief schreibt. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Insofern bin ich gespannt, was kommt.
Ja, toll. Ja. Seit vielen Jahren haben nun die Landeskirchen sehr große Probleme. Mitgliederschwund, Pfarrermangel. Du bist eben auch landeskirchlicher Pfarrer und hast in den letzten 80 Jahren auf unterschiedlichen Ebenen, und sowohl als Pfarrer als eben auch beim CVJM und als Evangelist, auch ermerkt, dass es einen großen Traditionsabbruch in unserem Land auch gibt. Kürzlich hat der evangelische Pfarrer Alexander Gard in einem Buch geschrieben, die Kirchen müssen umkehren oder untergehen. Und er schreibt davon, es braucht eine Wiedergewinnung einer Konversionstheologie. Vielleicht erstmal die Frage, was ist das? Hat er recht? Und was würdest du sagen, was müsste in unseren evangelischen Landeskirchen in Deutschland geschehen?
Also die Diagnose ist nicht neu. Ich bin als ich zum Glauben kam, habe ich bei Wilhelm Busch gelernt in Essen, dass die Kirche nichts anderes brauchen als eine Verkündigung des Evangeliums, die die Menschen auch zur Umkehr und Nachfolge ruft. So, das ist klug ausgedrückt. Wir brauchen eine Konversionstheologie. Wir brauchen eine Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, die klar, inhaltlich klar ist und eindeutig den Menschen nahe bringt. Jesus ruft dich in die Nachfolge. Kehr um. Das ist eine Kehrtwende um 180 Grad. Ich möchte, dass mein Leben Jesus gehört. Nur daraus kann die Erneuerung der Kirche kommen. Die Kirchen hatten eine Chance als Landeskirchen und Volkskirchen. Als Pfarrer hatte ich immer offene Türen. Ich wollte eigentlich nie was anderes als Gemeindepfarrer sein. Dass ich in besondere Dienste berufen wurde, das habe ich gar nicht gewollt und mir nicht ersehnt, weil ich immer dachte, ich kann als Pfarrer Hausbesuche machen. Mich schmeißt keiner raus. Und ich kann Menschen erzählen, wer Jesus ist. Und viele, die Mitglieder auch der Kirchen sind, wissen nicht, wer Jesus ist und nehmen das gar nicht in Anspruch. Wie sollen sie auch, wenn ihnen das nicht jemand klipp und klar erklärt und sie ausdrücklich einlädt, dass sie umkehren und Jesus nachfolgen. So. Und ich glaube bis heute, dass in den Kirchen ein weites Feld der Arbeit ist. Ein Problem haben die Menschen ja keinen Mangel. Sie sehnen sich nach Lösung von, nach gelingendem Leben. Beziehungen gehen in die Brüche und die Sehnsucht nach gelingenden Beziehungen ist größer als je. Sie ahnen nicht, dass es ohne Jesus, den geoffenbarten Gott, keine Lösungen gibt. Sie erwarten die Lösungen überall und die Kirchen haben die Aufgabe und wir Pastoren haben die Aufgabe, Klartext zu reden und Jesus bekannt zu machen. Und wenn wir das nicht tun, verfehlen wir unsere Berufung und dann werden Kirchen auch sterben. In der Kirchengeschichte sind früher blühende Kirchen auch ausgelöscht, Jahrhunderte war nichts mehr da. Kirchliche Institutionen haben keine Ewigkeitsbedeutung. Aber die lebendige Gemeinde der Jesus-Nachfolger weltweit, die können die Pforten der Hölle nicht überwinden, hat Jesus versprochen. Deshalb bin ich da absolut hoffnungsfroh.
Die landeskirchlichen Gemeinschaften und die Freikirchen haben traditionell einen schweren Stand in unserem Land, in Deutschland. Welchen Rat hast du vielleicht dort noch zum Abschluss für Pastoren, die von dort herkommen? Und was macht dir irgendwie Hoffnung, wenn du so auf die kirchliche oder gemeindliche Landschaft gibst, der Christenheit in Deutschland?
Nur ich erlebe ganz viele blühende Gemeinden. Habe gestern Vormittag in einem Gottesdienst predigen dürfen in einer landeskirchlichen Gemeinde. Also junge, also aus meiner Sicht junge Leute als Kirchenälteste dort, so um die 40 und Musiker, die sich engagieren und die, und du redest in wirklich hungrige Gesichter. Also ich kann nur sagen, predigt das Evangelium von Jesus, glaubt dem Wort Gottes. Ich meine, es gibt nichts Tolleres, als eine Verkündigung zu machen. Mit dem Vertrauen auf die Verheißung, die Jesus gegeben hat, wer euch hört, der hört mich, und wer euch verachtet, der verachtet mich. Mhm. Und wer mich verachtet, sagt Jesus, der verachtet den, der mich gesandt hat. Mhm. Das sage ich mir vor vielen Predigten innerlich, Herr, du hast dieses Versprechen gegeben, jetzt rede ich dein Wort in deinem Namen und ich danke dir, dass du deine Verheißung erfüllst. Ich mache Pastoren Mut, bleibt treu beim Worte Gottes, müht euch, arbeitet hart bei der Vorbereitung der Predigten, dass ihr wirklich nicht irgendwelchen oberflächlichen Sums daher sagt, sondern das Wort Gottes so auslegt, dass Menschen, die hungrig sind, es hören wollen und es verstehen können, und überlasst die Wirkung getrost dem auferstandenen Herrn, dem Heiligen Geist. Er wird dafür sorgen, dass seine Versprechen erfüllt werden. Da brauchen wir nicht besorgt sein.
Vielen Dank, herzlichen Dank für deinen ganzen Dienst, für deinen Einsatz und ja, auch, dass du bei uns heute offenbar warst.